1. Thessalonicher 4. Wir kommen zum zweiten Teil des Briefes, Kapitel 4, Vers 1 bis 5, Vers 24, sind Lehrmäßiges. Im ersten Teil, das heißt in Versen 1 bis 12 von Kapitel 4, erlässt Paulus einen Aufruf zu einem gottwohlgefälligen Wandel. Er ruft auf zu einem gottwohlgefälligen Wandel. Im Übrigen also, Brüder, bitten wir und rufen euch auf, so wie ihr von uns Unterweisung empfingt, wie ihr zu wandeln und Gott zu gefallen hättet, damit ihr noch mehr zunehmt. Und so weiter. Er ruft auf zu diesem gottwohlgefälligen Wandel. In den Versen 1 bis 8, in diesen ersten 12 Versen, geht es um Heiligung, Aufruf zur Heiligung und im nächsten Teil zu vermehrter Bruderliebe. Also ein gottwohlgefälliger Wandel findet hier zwei Betonungen. Und das sind die zwei Grundbetonungen, die ich gestern erwähnte, Heiligkeit und Liebe. Die zwei Pole des Charakters Gottes, die wiedergefunden werden sollen in der Neuschöpfung des Menschen. Das ist das Ziel Gottes, seinen Charakter in uns zu verwirklichen. Ich lese nicht den ganzen Text, aber weise auf einiges hin. Vers 3, das ist der Wille Gottes, euer Geheiligtsein oder eure Heiligung, dass ihr euch des außerehelichen Geschlechtsverkehrs enthaltet. Das Wort bedeutet außerehelicher Geschlechtsverkehr. Und obwohl es vielleicht meistens von vorehelichem Geschlechtsverkehr spricht, schließt es doch in einem allgemeineren Sinn jeden außerehelichen Geschlechtsverkehr ein. Es gibt die zwei Wörter, einmal dieses und dann das andere, das mit Ehebruch übersetzt werden kann. Ehebruch ist im engeren Sinne das Vergehen eines Verheirateten mit einem anderen als seinem Partner, kann aber auch in einem weiteren Sinne verstanden werden, da ja jeder außereheliche Geschlechtsverkehr auch vor der Ehe ein Bruch der kommenden Ehe ist, beziehungsweise der Sache der Ehe. Man ehrt nicht die Sache der Ehe. Niemand soll sich Illusionen hingeben, diese Dinge sind Sünde. Schlechthin Sünde. Sie verstoßen gegen den Willen Gottes. Der Wille Gottes ist immer noch, dass zwei Menschen in einem Bund zusammenleben und einander treu bleiben. Und erst wenn dieser Bund eingegangen worden ist, schließt sich die Erfüllung, die körperliche Erfüllung an. Anderes ist gegen den Willen Gottes und wird gerecht werden. Mit AE, nicht mit E. Es wird gerecht werden. Gott wird es rächen. Dass jeder von euch wisse, das eigene Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu besitzen. Das ist jetzt das nächste Anliegen in seinem Aufruf zur Heiligung. Erst einmal kein außerehelicher Geschlechtsverkehr. Zweitens, jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt überhaupt, in jeder Hinsicht soll das Gefäß, der Körper also, rein gehalten werden. Das schließt Selbstbefriedigung ein. Es ist unnatürlich, es ist unrein, es befleckt den Menschen, und wenn man es noch so viel verniedlicht, es ist eine Art von Unreinigkeit und es gibt Sieg darüber, dass er wisse, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu besitzen. Es fällt auf, dass Gott oder dass Paulus hier den Körper hochhält. Auch in Kolosser 2 am Schluss. Askese verunehrt den Menschen. Aber auch das Eingehen auf die Lust, die die Sünde in der Lust, das verunehrt den Menschen. Dazwischen liegt der gesunde Weg, zunächst in Selbstbeherrschung, was das Letzte der Frucht des Geistes ist, im Griechischen enkrateia, en, und dann krat, wie in Demokratie, und dann eia, eia. Das heißt Selbstbeherrschung oder Innenkraft oder Innenmacht, genau. Demokratie ist Macht beim Volk, Theokratie ist Macht bei Gott. Enkratie ist Macht in sich selbst. Man hat Macht, sich selbst zu beherrschen. Und das ist die Frucht des Geistes. Man kommt also nicht in Abhängigkeit einer fremden Macht, sondern wenn der Geist über mich herrscht, dann ist die Frucht davon, dass ich mich selbst beherrschen kann. Ich werde also verantwortungsvoll unter der Führung des Geistes, unter der Kraft des Geistes. Es gibt also Sieg da. Der Körper soll geehrt werden und zu dem Gott bestimmten Zweck gebraucht werden. Nicht in leidenschaftlicher Gier. Das Wort Gier wird also nicht nur von Geld gesprochen oder von Besitz, sondern von den Impulsen, die vom Körper ausgehen, nicht in leidenschaftlicher Gier, gleich wie die Heiden dann, oder die zu den Völkern gehören. Vers 6 ist schwierig. Und da gehen die Ausleger auseinander, und das beginnt dann schon wohl, oder findet seinen Niederschlag in der Übersetzung. Dass er nicht zu weit gehe und übervorteile in der Sache seinen Bruder. Was bedeutet das Wort Sache hier? Vielleicht haben sie Geschäft in ihrer Besetzung. Das spiegelt die Auslegung wider, dass es sich hier um geschäftliche Angelegenheiten handelt. Da ja Thessalonich eine Handelsstadt war, könnten viele der Gläubigen auch aus der Geschäftswelt gekommen sein. Einige Ausleger sagen, Paulus bespricht hier die Unreinheit, das ist das allgemeine Thema. Zu Anfang gebrauchte das Wort Heiligung oder geheiligt sein. Dann am Schluss dieses Themas spricht er von Unreinheit in Vers 7. Er hat uns nicht zur Unreinheit, sondern in Heiligkeit gerufen. Das sind die zwei Klammern dieses ganzen Abschnittes. Es geht also um Heiligkeit und Reinheit. Und das würde also nicht nur geschlechtliche Angelegenheiten betreffen, sondern das ganze Leben. Und da die geschäftlichen Fragen ja im Vordergrund stehen könnten, so wie auch bei einer Seehandelsstadt, das Geschlechtliche, wären diese zwei mehr oder weniger betont. Andere Ausleger sagen, die Formulierung ist aber doch so, dass Paulus durchgängig eher sich beschränkt auf das Geschlechtliche und meinen, der ganze Text würde mehr diese besondere Frage besprechen. Einmal konzentriert darüber Auskunft geben, dass hier einmal ein Fundament gelegt wird für die Ethik, für die christliche Ethik. Ich muss zugeben, dass ich noch nicht den Schlüssel gefunden habe. Das eine Mal, wenn man diesen Kommentar liest, dann sagt man, ah ja, das leuchtet ein, dann kommt man zu einem anderen und dann weiß man nicht mehr, wo man dran ist. Also man übersetzt es einfach neutral, Sache, und dann kann es beides bedeuten, das Geschlechtliche oder auch das Geschäftliche. Auf jeden Fall soll man nicht übervorteilen. Das heißt, mit List an eine Sache rangehen und dann etwas für sich selbst daraus kassieren. Das kann in der Begegnung mit einem anderen Ehepaar geschehen, wo einem Bruder die Frau weggeholt wird. Das kann auch unter Christen geschehen. Oder es kann in einem geschäftlichen Geschehen, wo man mehr Geld herauskriegt, als sich gebührt bei einem Bruder. Und wenn es bei einem Bruder nicht geziemt, dann natürlich auch nicht bei Weltmenschen. Man soll ja nicht denken, dass was hier bei Christen nicht erlaubt ist, das wäre dann bei der Welt erlaubt. Ich habe gehört, dass ein Lehrer der Heiligen Schrift in einer wirklich evangelikalen Verantwortlichen Arbeit gelehrt hätte anhand von Epheser 4, wo es heißt, jeder rede die Wahrheit mit seinem Bruder, da die Brüder also die Gemeinde sind, beschränke sich das auf die Gemeinde und man könne unter Umständen auch die Unwahrheit sprechen. Das hat er auch getan. Als es sich um eine zerrüttete Ehe handelte, hat er dann gelogen, beziehungsweise die Frau Anlass gegeben zu lügen. So geht das nicht. Das ist nicht gesamtbiblische Exegese. Man darf nicht nur den Text vor Augen haben, den man gerade da hat, sondern die ganze Schrift berücksichtigen. Und die lehrt natürlich, dass man durch die Bank, oder das heißt konsequent, ehrlich sein soll. Und wenn man jetzt andere Stellen berücksichtigt, wandelt vor denen, die draußen sind, vor den Außenstehenden, dann merkt man, die Ethik ist doch sehr bedeutsam im Zeugnis. Es hört da nicht auf. Vers 8. Darum also, wer beiseite setzt, der setzt nicht einen Menschen beiseite, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in uns gab. Die Handschriften variieren an der Stelle, am Schluss dieses Verses. Mir scheint, die bessere ist die Vergangenheitsform, bessere Redewendung. Nicht alle würden damit übereinstimmen, aber er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und wenn er in uns wohnt, dann heißt das, dass ich das Wort Gottes ehre und nicht beiseite setze. Und hier haben wir einen Text, wo Paulus behauptet, er würde Wort Gottes weitergeben. Was er sagt, ist autoritatives Reden Gottes. Wenn jemand meine Anweisungen hier beiseite setzt, beziehungsweise andere Autoren der Heiligen Schrift, die so etwas gesagt haben, dann setzt man nicht den Autor als Menschen beiseite, missachtet ihn, sondern man setzt Gott auf die Seite. Denn schließlich hat Gott hier gesprochen durch Paulus und durch die anderen Autoren. Das ist das Thema von heute Abend dann. Paulus beansprucht hier Gottes Autorität, dass er unter der Führung Gottes gesprochen habe, wenn er so schreibt. Wer also den Heiligen Geist hat, der ehrt das Wort Gottes. Der wird nicht selbstständig vom Wort Gottes. Allzu oft ist es aber so, dass man meint, wenn man den Heiligen Geist in vollerem Maße hat als ein anderer, dann ist man so ein kleiner Prophet geworden. Und die pseudopneumatische Bewegung von heute führt zur Verselbstständigung des Einzelnen, der mit so einem, mit so einer Erfahrung versehen wurde, macht ihn zu einem kleinen Propheten. Der individuelle Prophetismus blüht heute. Und wenn man nur eingeweiht worden ist, wie zur Zeit Pauli, in dieses Mysterium, damals hatte man die mysterischen Religionen, und dann gab es diese Einweihung, und dann war, hatte man mehr Erkenntnis und hatte man mehr erlebt als ein anderer. Das ist, was wir heute erleben, oft nur eine neue Auflage derselben Sache. Und dann sagt man, wenn man die Erfahrung hat, dann brauche ich die Bibel nicht mehr so. Es geht wirklich so weit. Es geht wirklich so weit, dass Leute sagen, ja, was interessiert mich da, was da steht? Ich habe es doch erlebt, ja. Oft kommt es nicht so plump heraus, wo man sich fürchtet und meint, ja, die Bewegung könnte leiden, wenn man so weit geht. Da fürchtet man sich noch. Und es gibt Leute, die sind wirklich, haben Ehrfurcht vor Gottes Wort. Die wollen auch den Weg der Bibel gehen. Aber immer wieder fällt es fällt auf, dass immer wieder diese Missachtung vor dem geschichtlichen, geschriebenen Wort zum Vorschein kommt. Oft unerwarteterweise. Wo der Heilige Geist Raum gewinnt. Da gewinnt das Wort Gottes Raum. Dann der nächste Abschnitt, die Verse 9 bis 12, haben einen Aufruf zu vermehrter Bruderliebe. Hier geht es speziell um die Bruderliebe, um die Philadelphia, also die Liebe, die sich des Bruders annimmt, kann man sagen. Was die Liebe, die sich des Bruders annimmt, betrifft, habt ihr nicht nötig, dass euch darüber geschrieben wird. Das heißt, im Grunde ist sie da. Sie haben dennoch nötig, dass aufgerufen wird, weiterzumachen. Liebe ist nämlich wachstumsfähig, so wie Glaube und Hoffnung und diese anderen Tugenden wachstumsfähig sind. Sie können da sein und sie sind vollkommen, aber sie können immer noch zunehmen. Deshalb kann immer wieder neu aufgerufen werden zur Liebe. Ihr seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Was heißt das? Wie wurden sie von Gott gelehrt, einander zu lieben? In einem zweifachen Sinne. Erst einmal durch die Verkündigung des Wortes Gottes in der Evangelisation von Paulus und Silas. Als sie dort Wort Gottes weitergegeben hatten, dann war das in dieser Verkündigung drin, dass wer Jesus findet, der findet einen liebenden Gott und diese Liebe wird ausgegossen in den Herzen und der liebt. Aber er durfte auch das andere hier einschließen, nämlich, dass wenn man Jesus aufgenommen hat, den Heiligen Geist bekommen hat, dann ist man innerlich anders geworden. Und dann lehrt der Heilige Geist uns zu lieben. Das ist nämlich die Frucht des Geistes, und zwar die erste. Und es gibt Ausleger, die meinen, in Galater 5, Vers 22 könnte man so übersetzen, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Doppelpunkt. Und dann kommt, was Liebe eigentlich ist. Friede, Freude und so weiter, das können Formen von Liebe sein. Man kann es auch einmal so lesen. Liebe ist natürlich die höchste Qualität eines Christen. Sie ist das, was das andere zusammenfasst. Unter diesem Begriff kann man fast alles zusammenfassen. Sie ist die Summe des Gesetzes, sagt Paulus. Und wenn der Heilige Geist da ist, dann mahnt er, drängt er zu einem liebevollen Umgang mit dem Bruder. Paulus scheint hier anzuerkennen, dass das hier vorhanden war, dass die Brüder das erlebten, dass der Heilige Geist da in die Zucht der Liebe führte. Vers 11, dass ihr ernstlich bestrebt seid, stille zu sein und die eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Es wird einmal vom Messias gesagt, im Alten Testament, bei Jesaja, dass er nicht laut rufen wird auf der Straße. Es ist interessant, wenn wir das vergleichen mit dem Gebaren von einigen Menschen, die heute die Gesellschaft umformen möchten, ein Zeichen von einer vermehrten Gerechtigkeit. Das Gebaren stimmt nicht mit den Zielen. Man ist zu laut, man ist zu unmenschlich beim Aufbeschwören von mehr Menschlichkeit, beim Versuch, mehr Menschlichkeit herbeizuführen. Man sollte hier konsequenter sein. Paulus sagt, Christen sind wie ihr Messias. Er hat zwar auf der Straße gepredigt oder auf dem Marktplatz, aber nicht wie ein Aufrührerischer. Er hat keinen Tumult angezettelt. Dessen konnte man ihn nicht belasten. Stille sein, ruhig der Arbeit nachgehen, nicht unnötigerweise Aufruhr veranlassen. Christen sind oft die Stillen im Lande. Das heißt aber nicht, dass sie nicht den Mund auftun sollten. Jetzt bei dieser Angelegenheit zum Beispiel, wenn es gilt, nach dem Rechten zu sehen im Lande. Sie sollten ihre Stimme erheben, aber in einer entsprechenden Weise, ehrfurchtsvollen Weise, rücksichtsvoll, liebevoll. Dann, das wäre, glaube ich, genug dafür. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die anschließend dann stellen. Der zweite Teil, das wären die Verse 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 11. Der leitet zweite Lehrabschnitt. Auskunft über die Wiederkunft Jesu wird hier erteilt. Auskunft über die Wiederkunft Jesu, 4, 13 bis 5, 11. In dem Teil, der zu Kapitel 4 gehört, 13 bis 18, vermittelt Paulus tröstliche Information, und zwar betreffs Verstorbene. Tröstliche Information im Blick auf die Wiederkunft Christi. Dieser Text ist eigentlich im Großen und Ganzen klar, aber auf einige Dinge kann ich noch hinweisen. Zum Beispiel Vers 13, die übrigen, die keine Hoffnung haben, sehr deutlich gegen die Allversöhnung. Keine Hoffnung, keine Aussicht. Aber das sollte uns bewegen. Es ist furchtbar, daran zu denken. Ich vermag kaum daran zu denken, dass Menschen, die nicht Jesus annehmen, wenn sie sterben, ohne Hoffnung in die Ewigkeit gehen. Wenn ich denke, wie ich früher aufgewacht bin morgens, ohne Sündenvergebung, noch ein Tag, noch einmal dieser düstere Weg. Abends legt man sich hin mit einem schlechten Gewissen. Morgens steht man auf, jetzt muss man es wieder da mit sich tragen, mit sich schleppen. Keine Hoffnung scheint vorhanden zu sein. Endlich kommt dann die Vergebung und dann ist es hinter einem. Wenn man jetzt überlegt, das soll jetzt das Los eines Menschen sein für die ganze Ewigkeit. Keine Hoffnung, keine Aussicht. So sagt Paulus, die übrigen, die anderen, die Jesus nicht haben, die haben keine Hoffnung. Wir aber haben Hoffnung. Wir haben nicht nur die Hoffnung, einander wiederzusehen, wir haben die Hoffnung, Jesus, unseren Retter, zu sehen, den, an den wir geglaubt haben. Vers 14, wenn wir glauben, dass Jesus starb und auferstand, ja, ist das so einfach? Ich meine, man müsste sich doch bekehren. Ist das nicht Bekehrung? Letztendlich kommt es doch auf den Glauben drauf an. Wir wohnen in Ländern, wo es sehr viele Leute gibt, die bereit sind, ein Glaubensbekenntnis aufzusagen, und sie stehen nicht dahinter. Wer am Sonntag früh sagt, ich glaube an Jesus Christus, unter Pontius Pilatus gelitten, gestorben, auferstanden und so weiter, und ist nicht bereit, sein Leben diesem Christus zu geben und bereit, sich erschießen zu lassen, der glaubt nicht. Letztendlich zeigt sich, ob ich glaube oder nicht, ob ich bereit bin, mein Leben zu lassen. Das ist nicht nur dann, wann ich bereit bin, erschossen zu werden, sondern auch dann, wann ich bereit bin, Energie, was auch ein Bestandteil des Lebens ist, zu lassen, in Form von Geld oder Hingabe, Hilfe und so weiter, ob ich wirklich bereit bin, zu verzichten auf die Erfüllung meiner fleischlichen Lüste, ob ich wirklich bereit bin, in jeder Hinsicht den ganzen Weg mit Jesus Christus zu gehen, ja? Das kostet Leben. Und wenn man nicht bereit ist, das zu tun, dann muss der Glaube in Frage gestellt werden. Dann hat er den Glauben an Jesus Christus auf die Seite gestellt. Dann rechnet man nicht mehr mit Jesus. Es kommt letztendlich doch auf eigentlichen Glauben drauf an, ob man wirklich glaubt, dass Jesus Christus vom Tode auferstanden ist, dass er gestorben ist. Ein sehr bezeichnendes Wort ist Römer Kapitel 10, 9 und 10. Wenn du in deinem Herzen glaubst, wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus Herr ist und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Das ist Bekehrung. Das ist Umkehr. Denn wer mit dem Munde bekennt, dass Jesus Herr ist, der sagt, dass Jesus nicht nur aller Welt Herr ist, sondern sein Herr ist. Und darum geht es. Denn im Garten Eden haben Eva und Adam die Herrschaft Gottes auf die Seite gestellt und haben gesagt, nicht du, sondern ich. Nicht du, sondern Satan. Nicht du, sondern dieser Baum. Dreierlei war ihnen wichtiger als Gott. Diese Frucht war ihnen wichtiger als die Liebe Gottes, als der Befehl Gottes. Sie zogen es vor, von diesem Baum zu essen, als zu verzichten und in der Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Er hatte gewarnt, ihr werdet sterben, und sie haben gesagt, wir ziehen den Tod vor dem Leben. Eigentlich glaubten sie das nicht, nicht wahr? Sie meinten, hierdurch zu leben. Zweitens, sie haben gesagt, ich höre auf die Stimme Satans, eher als auf die Stimme Gottes. Und so wurde man Satan abhängig. Direkt oder indirekt ist das immer der Fall. Und drittens, sie wurden selbst abhängig. Sie meinten, sie konnten entscheiden und wurden dann aber doch gebunden an sich selbst. Und wenn man Christus aufnimmt, dann nimmt man Gott in Fleischesgestalt auf. Und dann sagt man, jetzt bin nicht mehr ich Herr meines Lebens, nicht mehr Satan, nicht mehr die Welt, kein anderer Mensch, sondern jetzt ist Jesus Christus Herr in meinem Leben. Und zweitens, wenn man bekennt oder im Herzen glaubt, das heißt im inneren Menschen, von ganzem Herzen, glaubt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Was beinhaltet das? Wenn Sie glauben, dass Jesus Christus Herr ist, im alttestamentlichen Sinne, dann glauben Sie, dass er Gott ist. Wenn Sie glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt worden ist, dann müssen Sie voraussetzen, dass er gestorben ist. Wenn Sie sagen, dass er auferstanden ist, dann geben Sie zu, dass er Gottes Sohn ist. Das hängt damit zusammen. Wenn er auferstanden ist und Gott ist, dann war er sündlos. Wenn er aber sündlos war und doch starb, dann starb er nicht für eigene Schuld. Für wen starb er dann? Wer sagt dieses denn? Ich. Wenn ich sage, dass Jesus gestorben ist, ein Sündloser für Sünder, dann muss ich zugeben, dass ich der Sünder ist, für den er starb. Sonst habe ich nicht das Recht, das zu sagen. Denn alle Menschen sind Sünder und Jesus starb für alle Menschen. Wenn du sagst, dass Christus dein Herr ist und du glaubst in deinem Herzen, dass er vom Tode auferstanden ist, dann bist du einbezogen. Dann hast du einen Stellvertreter, der deine Schuld wegnimmt, und du hast einen lebendigen Gott, der jetzt etwas Neues in deinem Leben vollbringen kann. So kleine Aussagen beinhalten sehr, sehr viel bei den schriftlichen Autoren. Wenn wir glauben, dass Jesus starb und auferstand, so wie es die Schrift sagt, wird Gott auch, und jetzt kommt wieder etwas Problematisches, man weiß nicht, wie das zu lesen ist. Soll man lesen, die durch Jesus Entschlafenen wird er mit sich bringen, oder soll es heißen, durch Jesus die Entschlafenen mit ihm bringen? Was ist der Unterschied? Dass die adverbiale Bestimmung oder der Ausdruck durch Jesus, bezieht er sich auf das Entschlafen oder auf das Bringen? Was geschieht? Bringt Gott durch Jesus die gestorben sind, mit sich? Tut er das durch Jesus? Oder ist es so, dass er die mit sich bringt, die einmal durch Jesus entschlafen waren? Man weiß nicht, wohin das passt, ja? Und es ist wieder eine sehr schwierige Stelle. Man weiß wirklich nicht, wo es hingehören soll. Die einen meinen, ja, es wird wahrscheinlich so meinen, es gibt dann verschiedene Gründe, und ein neuer Ausleger sammelt dann die verschiedenen Gründe und kommt zu dem Schluss, es wird wohl doch eher dahin passen, dass Paulus von denen spricht, die durch Jesus, nicht in Jesus, sondern durch Jesus, das heißt im Glauben an Jesus, starben. Ihr Entschlafen, ihr Sterben war ein Schlaf und nicht ein Tod. Schlaf im Gegensatz zu Tod ist der Zustand eines Gläubigen. Warum? Weil er wieder aufsteht. Er bleibt nicht da. Schlaf ist vorübergehend. Ja? Er bleibt nicht im Tod. Jesus sagt von Lazarus, er schläft. Warum? Weil es nicht für ewig ist. Ja? Er wird nicht in diesem Zustand bleiben. Er wird wieder aufwachen. Und zwar nach einigen Tagen, wenn er wiederkommt. Wenn Jesus dorthin kommt, dann weckt er ihn auf. Wie von einem Schlaf. Dieser Ausdruck, die Entschlafenen, hat nichts zu tun mit dem Zustand der Seele bzw. des Geistes nach dem Tode. Es hat mit dem Zustand des Körpers zu tun bzw. mit dem begrenzten Zustand. Der Körper eines Gläubigen wartet auf die Auferstehung. Und nun könnte es sein, dass Paulus hier sagt, die an Jesus geglaubt haben, für die ist der Tod nur ein Schlaf geworden. Durch Jesus sind sie nur Entschlafene. Ja? Nun, es leuchtet ein. Das andere sagt, man wäre etwas überflüssig, denn es ist ja Jesus, der kommt, aber das könnte auch der Fall sein, dass Gott es ist, der im Hintergrund steht. Er, wie im Heil, ja, er oder überhaupt wirkt er durch Jesus Christus. Die Welt wird von Gott geschaffen, aber durch Jesus. Das Heil wird von Gott hervorgebracht. Gott ist der Retter nach Titus, aber er tut es durch Jesus Christus. Und auch die Wiederkunft. Es ist Gott, der kommt, aber der Agent, der eigentliche, ist Jesus Christus, durch den Gott handelt. Es könnte also auch dort durch Jesus sein. Wir lassen es also auf beiden Seiten möglich. Wird Gott die durch Jesus Entschlafenen oder wird Gott auch durch Jesus die Entschlafenen mit ihm bringen? Man kann das die also vor durch Jesus oder nach durch Jesus stellen. Mit ihm bringen, das heißt mit Jesus, denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn. Noch einmal, in Kapitel 2 sagt er, ihr nahmt unser Wort auf als Gottes Wort. Jetzt sagt er, was ich jetzt sage, ist Gottes Wort, wie vorhin. Im ersten Teil des Kapitels. Dies ist ein Wort des Herrn. Jetzt, wenn ich spreche, spricht Jesus. Doppelpunkt. Wir, die Lebenden. Noch eine problematische Stelle. Von dieser Stelle aus hat man Paulus vorgeworfen, inkonsequent zu sein. Das heißt, er hätte sich geirrt. Er dachte wirklich, Jesus würde kommen, während er noch lebte. Er schloss sich also selbst ein. Und er hat sich aber geirrt. Er ist gestorben und andere sind gestorben und viele andere. Und Jesus ist immer noch nicht gekommen. Also eine schlechte Zeitberechnung. So einfach ist es nun auch nicht. Manche Kritiker machen es sich sehr, sehr einfach. Wie Herr Bendagel schon darauf hinwies, der heutige Mensch, nicht nur der heutige, es war schon immer so, aber wir sind in dieser speziellen Hinsicht etwas kühner geworden als unsere Vorfahren. Man maßt sich also heute mehr schon an als früher. Dass man meint, man könnte also so furchtbar selbstständig hier handeln. Wie ist es nun mit diesem Text? Paulus weiß nicht, wann Jesus kommt. Zu dieser Zeit mag er ruhig Jesus erwartet haben. Aber bevor er stirbt, weiß er, dass Jesus nicht kommt, bevor er stirbt. Im zweiten Timotheusbrief sagt er ganz offen, ich werde sterben, bevor Jesus kommt. Nicht mit diesen Worten, aber er weiß, dass er sterben wird. Folglich wird er nicht am Leben sein, wenn Jesus kommt. Das ist ihm offenbart worden. Hier spricht er, wie man sprechen sollte, wenn man lehrt über die Wiederkunft Christus. Auch wir heute würden so sprechen. Wir, wenn Jesus heute kommt, dann ist es so. Wir, die übrig geblieben, die noch nicht gestorben sind, so wird es sein. Ja? Er versetzt sich in die Lage eines, der dann da ist, wenn Jesus kommt. Deshalb das Wir. Wir, die Lebenden, die bis zur Ankunft des Herrn übrig gebliebenen, besser hier übrig gebliebenen als Substantiv zu übersetzen, sonst wenn man es in der Verbform übersetzt, dann könnte es als Aussage, als Indikativ aufgefasst werden, nämlich die bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben werden. Ja, als wäre es eine Verheißung. In dem Fall könnte es so klingen, als hätte Paulus gesagt, wir werden übrig bleiben. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt, wir, die noch am Leben sind, die Lebenden, wir, die übrig geblieben, wenn das der Fall ist, werden den Entschlafen keinesweges zuvorkommen. Der weitere Text wirft keine besonderen Probleme auf. Vers 17, dem Herrn zu begegnen, deshalb werden wir entrückt und deshalb sprechen wir von der Wiederkunft. Wir werden entrückt werden, nicht in erster Linie, um unseren Anfechtungen hier zu entkommen, um den Schwierigkeiten des Lebens zu entkommen. Das ist ein Nebenprodukt und ist wichtig. Wir werden entrafft, wir werden weggerafft von dieser furchtbaren Welt, aber primär werden wir entrückt, um dem Herrn zu begegnen, um ihn zu sehen. Er ist das Wichtigste. Darum geht es. Wieder derselbe Ton zu Gott von den Abgöttern. Er bleibt der Wichtigste. Paulus stellt den Herrn Jesus in den Mittelpunkt. Der nächste Abschnitt innerhalb dieser Information über die Wiederkunft Jesu, 1 bis 11. Aufruf zur Wachsamkeit. Aufruf zur Wachsamkeit, wobei er weitere Informationen gibt über die Wiederkunft Jesu. Hier teilen sich die Eschatologen und sagen, Tag des Herrn würde nicht Entrückung bedeuten. Ich sehe nicht genügend exegetischen Anlass zu dieser Aussage. Mir scheint, dass kontextlich Paulus in Kapitel 5 vom selben Tag spricht wie in Kapitel 4. Das heißt immer noch von der Entrückung bzw. vom Kommen des Herrn als Ganzen. Ihr habt genaue Kenntnis, ihr wisst selbst, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Nicht der Herr ist ein Dieb, sondern der Tag des Herrn kommt, wie ein Dieb kommt. Ja. Passen wir auf bei den Analogien. Wann sie sagen, Friede und Sicherheit, dort. Nicht jeder wird es sagen natürlich, aber der so gemütlich ins Leben hineingeht, für den wird das Kommen des Herrn Verderben bedeuten. Dann Vers 4, ihr Brüder seid nicht in der Dunkelheit, so dass der Tag euch wie ein Dieb überfalle. Ihr seid alle Söhne des Lichtes. Dieses spricht also dagegen, dass der Begriff Tag des Herrn sich auf das zweite Kommen bezieht. Vielleicht sind nicht alle im Bilde. In Bezug auf den Kontext. Es gibt solche, die sagen, es gibt nur eine Wiederkunft Jesu. Er kommt und dann das Gericht und so weiter. Bei diesem Kommen werden sowohl die Christen entrückt als die Ungläubigen gerichtet. Alles auf einmal. Andere sagen, die Wiederkunft Jesu Christi wird aufgeteilt in zwei Phasen. Zuerst in einem früheren Zeitpunkt kommt Jesus in die Luft und entrückt die Gemeinde und dann geht die Geschichte weiter in dieser Welt, vielleicht ganz besonders in Verbindung mit einem gewissen Antichristus, und dann käme Jesus wieder auf den Ölberg, wie es im Alten Testament heißt, und dann würden die Feinde gerichtet werden und das tausendjährige Reich aufgerichtet. Und ich glaube, mit anderen Theologen, dass das tausendjährige Reich wirklich als geschichtliches Reich da sein wird, bevor die Welt zu Ende kommt. Aber die Angaben, nun anders. Mir scheint, es gibt auch genügend Grund, die Wiederkunft Christi aufzuteilen in zwei Phasen. Nämlich die erste Phase, wie wir sie eben in Kapitel 4 hier beschrieben haben, und die zweite Phase ist ein Kommen auf den Ölberg, aber es wird kritisch an der Stelle, wie lange, wie viel Zeit dazwischen steht. Und da, meine ich, müssten wir von unserer Warte aus einen Punkt festhalten, und das ist in Bezug auf die Prophetie. Ein Punkt steht fest in Relation zu Ereignissen. Es gibt eine gewisse Drangsalszeit, von der Jeremia spricht. Noch eine sehr schwere Zeit, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Unter der Herrschaft eines Antichristus, der das Böse Satans fast zu verkörpern scheint. Nach dieser Herrschaftszeit, die relativ kurz ist, nur einige Jahre, und vor dem tausendjährigen Reich, dazwischen kommt Jesus auf den Ölberg, Zacharja 12. Jesus Christus kommt vor diesem Zeitpunkt irgendwann einmal, um die Gemeinde wegzurücken. Wir wissen aber nicht, es gibt nicht, wenn man sorgfältig die Sache studiert, es gibt nicht genügend Evidenz oder Anlass zu glauben oder zu sagen, wie lange vorher. Einige sagen mindestens 7 Jahre vorher, einige sagen mindestens 3,5 Jahre vorher und so weiter. Man muss sein Kommen für die Gemeinde offen lassen. Es könnte heute sein. In der nächsten Minute. Es könnte übermorgen sein. Es könnte vor den 7 Jahren sein, sogenannten 7 Jahren. Es könnte nach dem Beginn der 7 Jahre sein. Irgendwo. Dieser Punkt muss schwebend bleiben von unserer Warte aus. Ja? Dieser bleibt fest in Bezug auf die prophetischen Angaben. Aber in Bezug auf das Kommen für die Gemeinde sind keine prophetischen Angaben, die ihn irgendwo festnageln würden in Bezug auf die anderen. Und da können wir nicht sagen, der Tag des Herrn ist ein Begriff, der bezieht sich nur auf das Kommen Jesu auf den Ölberg, sondern das ganze Kommen ist ein Tag des Herrn. Und hier spricht Paulus in Kapitel 5, Vers 4 davon, dass die Christen bereit sein sollen, das Kommen Jesu als Tag des Herrn zu erleben. Er sagt, ihr seid nicht in der Dunkelheit, damit euch dieser Tag übereile. Das heißt, der Tag des Herrn ist die Entrückung für die Gläubigen, der sie übereilen könnte, wenn sie nicht fertig sind. Es ist also nicht etwas anderes. Ihr seid alle Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht. Also, lasst uns nicht schlafen, sondern lasst uns wachen. Wir können also nicht sagen, der Tag des Herrn, das ist etwas, das erst später kommt, ich werde ja sowieso entrückt und so weiter. Nee, so geht es nicht. Auch ich muss bereit sein, denn der Tag des Herrn ist für mich auch ein ernster Tag. Vers 9. Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt. Dies ist der Vers, zu Ihrer Information, dies ist der Vers, den viele Christen gebrauchen, um zu sagen, wir kommen nicht in die große Trübsal. Passen Sie bitte auf. Erstens sagt dieser Vers das nicht und zweitens seien wir bereit zu leiden und auf uns kommen zu lassen, was der Herr will. Das Leiden ist uns nicht, bleibt uns nicht erspart. Dieser Zorn ist nicht die große Trübsal durch den Antichristus. Dieser Zorn steht dem Heil gegenüber. Von zweierlei wird hier gesprochen, von Heil und von Zorn. Und Zorn steht dem Heil gegenüber. Wenn das Heil eine Rettung ist von der ewigen Verdammnis, dann ist Zorn die ewige Verdammnis. Ihr seid nicht zum Zorn, zum Gericht gerufen. Nein, durch Jesus haben wir das Heil, sondern um in den Besitz des Heils zu kommen. Hier wird von dem zukünftigen Aspekt des Heils gesprochen. Ich bin gerettet worden, ich werde gerettet und eines Tages werde ich, wenn Jesus kommt, dann vollendet werden. Und dann werde ich versiegelt werden gleichsam, oder dann kommt der letzte Abschnitt, dann werde ich vor dem kommenden Zorn befreit sein. Der dritte Abschnitt, Lehrabschnitt, Verse 12 bis 24, Worte über den Dienst. Der zweite Abschnitt war zu Auskunft über die Wiederkunft Christi. Jetzt dritter Lehrabschnitt, Worte über den Dienst. Verse 12 bis 24 sind gekennzeichnet von Dienstangelegenheiten. Wir haben dreierlei Art von Dienst. Wir haben den Dienst der Vorsteher in den Versen 12 und 13. Sie können heißen Vorsteher, Presbyter oder Aufseher. Sie können heißen Älteste oder Lehrer oder Hirten. Das sind verschiedene Ausdrücke für dasselbe. Das sind die Leitenden einer Ortsgemeinde. Unsere heutigen Begriffe Pfarrer, Pastor und so weiter ließen sich irgendwie auch finden in der Schrift. Pastor kommt aus dem Lateinischen und ist einfach Hirt. das lateinische Wort für Hirt. Zu Deutsch würden wir sagen Hirten. Seelsorger bezieht sich auf eine Aufgabe eines Hirten, sich um die Seelen zu kümmern, Fürsorge zu treffen oder sie zu umsorgen. Es geschieht nicht nur in der persönlichen Begegnung unter vier Augen, sondern auch durch die Verkündigung. Der ganze Dienst des Hirten ist Seelsorge. Er sorgt wie um sie wie der Hirt für die Schafe. Pfarrer, nun, man ist sich vielleicht nicht ganz im Klaren über die Etymologie, kann vielleicht an Pferche erinnern. Das wäre dann wieder der Hirtengedanke, der sich kümmert um die Schafe, eine bestimmte Gruppe von Schafen. Zuerst also der Dienst der Vorsteher, dann in den Versen 14 bis 22, 14 bis 22, der gegenseitige Dienst von Christ zu Christ, und die Verse 23 und 24, des Herrn Dienst an der Gemeinde. Verse 12 und 13, der Dienst der Vorsteher, Begriffsklärung in Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, wie steht's jetzt bei Ihnen? Anerkennen. Ja. Erkennen. Das Wort, das normalerweise mit erkennen übersetzt wird oder anerkennen, steht hier nicht. Wir haben verschiedene Wörter. In dieser Beziehung kann ich von drei sprechen. Das eine ist ginosko. Können Sie schreiben, wie Sie wollen, aber so klingt es. Ginosko. Das heißt, oder Gnosis im Substantiv, Gnosis ist Kenntnis. Ginosko, ich kenne. Das andere ist dasselbe Wort mit einer Vorsilbe. Epi. Epignosko oder Epignosis. Das verstärkt die Gnosis. Epi bedeutet auf oder Verstärkung. Und von daher, dass der Begriff anerkennen. Epignosis kann tiefere Kenntnis bedeuten oder mehr Erkenntnis oder vollere, kann aber auch bedeuten anerkennen. Anerkennen. Aber weder Gnosis noch Epignosis steht hier, sondern Eido. Ich weiß. Wir haben also mit Wissen zu übersetzen. Aber das ist schwierig im Deutschen. Was uns hier weiterhilft, ist die Tatsache, dass dieses Wort Eido, das EI, spricht man flacher aus, wie im Holländischen, nicht I, sondern E. Dieses Wort wird von griechisch sprechenden Juden in einem hebräischen Sinne oft gebraucht. Und von dort her gewinnt es im Neuen Testament als griechisches Wort die Bedeutung schätzen. Wir kommen noch in 2. Thessalonich auf dasselbe Wort, und dort werden wir sehen, dass es eine Hilfe ist, es von dort her zu verstehen. Wir merken also, Paulus scheint hier zu sagen, wir bitten euch aber, Brüder, wisst zu schätzen, die an euch arbeiten. Da merkt man, was das meint, wenn man sagt, erkennen, ja? Nicht nur lernt sie kennen, ja, lädt sie mal ein, oder erkennt sie, probiert einmal rauszubekommen, wie sie denken und wie die Uhr da geht bei denen. Das ist mehr als das. Anerkennen ist schon näher, ja? Aber es ist mehr als anerkennen. Schätzt ihre Arbeit. Wisst sie zu schätzen. Informiert euch über ihre Probleme und so weiter. Habt Anteil daran. Und dann schätzt das, wenn sie euch etwas sagen. Lasst eine Beziehung entstehen zwischen euch und den Hirten. Ein wunderschöner Vers. Dann haben wir das Wort ermahnen am Schluss, und in diesem Fall ist es richtig. Es steht hier zurecht. Es bedeutet tatsächlich ermahnen, erinnern. Vers 13 haltet sie mit Liebe in sehr hoher Achtung. Mit Liebe. Man kann in hoher Achtung jemanden halten, aber nicht in Liebe, ja? Man kann zittern. Aber Paulus sagt, in Liebe haltet sie in sehr hoher Achtung. Warum? Nicht notwendigerweise, weil sie die besten Leute sind. Um ihres Werkes willen. Der Herr hat sie eingesetzt, es muss so ein Amt geben, jemand muss die Arbeit tun. Denk daran, das ist eine Aufgabe, die jemand auch machen muss. Schätzt das. Und macht es leichter für sie. Also dreierlei werden sie aufgerufen zu tun. Erstens, wisst sie zu schätzen. Zweitens, haltet sie in hoher Achtung, in Liebe. Drittens, lasst Friede herrschen unter euch. Wörtlich. Lasst Frieden herrschen unter euch. Nicht nur zwischen euch und ihnen. Das wäre ergänzen einige Übersetzer, glaube ich. Aber das steht nicht so geschrieben. Es ist leichter für die Seelsorger, wenn es Frieden gibt in der Gemeinde. Unter den Christen. Ja? Das erleichtert die Arbeit. Natürlich erleichtert es die Arbeit auch, wenn zwischen Ältesten und Christen Frieden ist. Ja? In beiden Beziehungen. Zwischen Leitung und Gemeinde und zwischen den Mitgliedern der Gemeinde soll Friede herrschen. Das heißt, vergebt einander, ertragt einander. Wir können das füllen mit allem, was dazu gehört vom Neuen Testament. Jetzt kommt der gegenseitige Dienst. Man vergleicht hier Vers 11, wo es heißt, einer baue den anderen. Wie schön. Einer baue den anderen. Das ist unsere Aufgabe. Jeder soll zum Aufbau des anderen dienen. Nicht zum Abbau. Zum Aufbau des anderen. Was heißt Aufbau? Es muss eine Orientierung haben. Wenn Sie ein Haus bauen, wohin bauen Sie? Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten? Schräg? Man muss ein Ziel haben, eine Blaupause, ja? Wo geht es im Christenleben hin beim Bauen? Das gibt uns Paulus an in Epheser 4, Richtung Christus. Das Bild Christi muss wiederhergestellt werden. Das heißt, mein Einfluss, meine Einflussnahme auf das Leben eines Bruders, einer Schwester soll zum Ziel haben, dass er mehr aussieht wie Jesus. Er soll Christus Jesus ähnlicher werden. Alle meine Beiträge, all mein Einfluss, der in sein Leben hineingeht, soll dazu dienen, dass er Christus ähnlicher wird. Das ist das Ziel beim Aufbauen. Ob allein, persönlich oder in der Gemeinschaft der Gläubigen, wo immer es Begegnung von Gläubigen gibt, da ist das Ziel. Aufbau, einander aufbauen. Nun, der Text ist, glaube ich, verständlich. Vers 17, lasst nicht ab zu beten. Hört nicht auf mit Beten. Bedeutet nicht, betet kontinuierlich. Tut nichts anderes, denn dann hätte er sich widersprochen. Denn er hat gesagt, sie sollen tüchtig arbeiten, damit sie nicht abhängig werden von anderen Leuten. Das können einige auf den Knien, aber andere müssen dann aufstehen. Das heißt, lass das Gebetsleben nicht zu stark unterbrochen werden. Das Gebet soll ein ständiger Bestandteil unseres Lebens sein. Man kann aber auch lernen, kontinuierlicher zu beten. Jetzt, wo Sie schreiben, können Sie immer wieder mit dem Herrn sprechen. Wenn Sie etwas hören, können Sie es immer wieder verarbeiten im Gebet. Danke, Herr, für diese Information. Danke, Herr, ja, jetzt weiß ich, wo ich dran bin. Bitte, Herr, hilf mir. Plötzlich fällt ein, da ist etwas in Ordnung zu bringen. Das will ich machen, Herr. Sie gehen raus oder Sie sprechen miteinander. Sie können für den beten, für den Sie sprechen. Hannes B. sagt, wir können für die Leute beten, denen wir auf der Straße begegnen. Plötzlich fällt uns jemand auf. Und dann legt der Herr es vielleicht aufs Herz, für ihn zu beten. Herr, ich weiß nicht, ob er jemals einen Zeugen bekommen wird. Aber mir liegt daran, dass er zum Glauben kommt. Lass doch irgendjemand diesem einmal ein Zeugnis geben. Und so weiter. So kann der ganze Tag begleitet werden vom Gespräch mit dem Herrn. Man wusste, dass John Glenn, der erste Amerikaner, der in den Weltraum fuhr, ein Christ war. Und die Reporter nahmen die Gelegenheit wahr. Und sagten, Sie sind doch Christ. Wie ist das? Ein Christ muss doch immer beten, nicht?
Aber jetzt sind Sie da im Weltraum in der Kapsel und alle diese Knöpfe, Sie können doch unmöglich da ständig beten. Sie müssen doch den Kopf bei der Sache haben. Ja, sagt Glenn, das ist schon so. Ich habe sehr viel zu tun und dann tue ich das auch. Aber ich muss nicht immer Knöpfe drücken bzw. aufpassen. Und dann kann ich auch beten. Und dann kann ich wieder arbeiten und dann kann ich wieder beten. So was er sagte. Ein Christ kann in der großen, schweren Arbeit und Verantwortung immer noch mit dem Herrn verkehren. Und dann geht es auch leichter, wie Luther sagt. Ich habe mal gehört, er hätte länger gebetet, wenn er viel zu tun hätte an einem Tag. Den Geist dämpft nicht. Es gibt zwei Texte, analog zum alttestamentlichen Gesetz, den zwei sogenannten Tafeln oder Täfelchen des Gesetzes. Man spricht von zwei Tafeln in dem Sinne, dass das Gesetz sagte, du sollst, und dann wiederum, du sollst nicht. Es gibt Gebote und Verbote. Das sind die zwei Tafeln, die zwei Arten von Gesetzgebung. Dementsprechend ist es auch beim Heiligen Geist, unter dem wir jetzt stehen. Wir sind nicht mehr unter dem Regie des Gesetzes, wir sind unter Regie des Geistes. Aber das heißt nicht, dass die Ethik sich geändert hätte. Ja? Die Methode hat sich geändert. Gott kommt direkt in unser Leben. Nicht mittelbar, wie mit einem Priester und so weiter, sondern direkt ist er in unserem Leben. Aber was er fordert, sagt Paulus in Römer 8, Vers 4 oder 3 und 4, ist dasselbe. Damit das vom Gesetz Erforderte in uns erfüllt würde, die wir jetzt nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Liebe ist immer noch was erfordert. Gerechtigkeit, Heiligkeit. Und wenn der Geist, wenn wir unter der Herrschaft des Geistes stehen, dann sagt der Geist oft, nein, pass auf. Und das haben wir in Epheser 4, Vers 30. In der ganzen Liste von ab Vers 25 bis 31, 32 geht es um Verboten. Fast nur Verboten. Wenn wir da sündigen, dann betrüben wir den Geist. Wenn er rot aufleuchten lässt, beziehungsweise orange oder gelb, dann betrüben wir den Geist, verletzen wir ihn. Wir gehen zu weit, wir übertreten, wir stoßen am Wächter an der Grenze, ja? Er steht ja Wache. Und wenn wir doch die Grenze überschreiten, dann haben wir ihn verletzt, denn er ist überall an der ganzen Grenze. Ja? Hier heißt es, tut etwas. Hier werden wir immer wieder aufgerufen, etwas zu tun. Freut euch, dient einander und so weiter und so weiter. Wenn wir da nicht nachkommen, dann dämpfen wir den Geist, der uns dazu mahnt, der uns dazu aufruft. Wir unterdrücken ihn. Er ruft, er brennt, ja, ob Feuer oder welches Bild Sie gebrauchen wollen. In beiden Fällen wird gedämpft, ja. Feuer wird gedämpft und Lärm wird gedämpft oder eine Stimme wird gedämpft. Das ist zu laut, ja. Der Heilige Geist mahnt, bete. Ja, und dann dämpfen wir, möchten wir es lieber nicht gehört haben, ja. Wir können den Geist dämpfen. Das sollen wir nicht tun. Prophezeiung bezieht sich auf vom Geist bewegte Beiträge in der Gemeinde. Dann des Herrn Dienst zum Schluss. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch, bis das ganze Ziel erreicht ist. Das ist der Sinn dieses Wortes. Die zwei Wörter ganz und Ziel sind in diesem einen Wort. Es ist ein zusammengestelltes Wort. Er selbst heilige euch. Ein Gott des Friedens. Warum? Weil wir Vergebung haben. Vergebung und Heiligung stehen zusammen. Der heilige euch, bis das Ziel erreicht ist, das heißt, bis wir den Herrn erreichen. Und euer ganzes Wesen, Geist, Seele, Leib, der Funktion nach, nicht der Substanz nach. Die Schrift lehrt nicht, dass der Mensch substanziell Geist, Seele, Leib ist. Die sogenannte gängige, in Evangelikalen gängige Aufteilung des Menschen nach Leib, Seele und Geist kann nicht bestätigt werden von der Heiligen Schrift. Der Mensch ist, was die Substanz betrifft, Materie und Geist. Äußerer, innerer Mensch. Zwei Teile. Aber in der Funktion zeigen sich diese zwei Teile als drei. Nämlich, wo Geist und Körper sich begegnen, da haben wir ein drittes Phänomen, das oft mit Seele beschrieben wird. Hier haben wir den Christen als Aktiven, als sich Bewegenden vor uns. Er tut etwas oder tut nicht. Und all sein Tun im Raum des Geistigen, was auch das Verstehen betrifft, die Persönlichkeit kann nicht verlagert werden auf sogenannte Seele, und dann würden wir einen Geist haben, der mit Gott verkehrt, und eine Seele, wo Verstand, Gefühl und Wille sind. Folglich ist der Geist verstandslos, ja? Bitte, aufpassen. Unsere Beziehung zu Gott ist durchaus über den Kopf. Und niemand sage mir, dass man mit dem Kopf nicht glauben soll. Ja? Passen wir auf. Die Heilige Schrift sagt, dass das Evangelium Wort ist. Und Wort muss gehört werden und aufgenommen werden im Kopf, im Verstand. Übrigens, Verstand und Herz sind in der Bibel dasselbe. Der Kopf ist im Herzen und das Herz ist im Kopf. Das ist eine Sache. Ja? Man liest die Heilige Schrift, man verkehrt mit Gott, man tut die Sache des Evangeliums mit dem Verstand. Aber nicht mit dem Selbst- oder autonomen Verstand. Da ist der Haken. Das ist, was Luther meint. Aber nicht verstandlos oder vernunftlos, sondern nicht autonom. Das ist die Frage. Und da geht es mir um den Willen, nicht um das Denken. Der Wille beeinflusst das Denken. Euer ganzes Wesen, Geistiges, das auch mit dem Denken zu tun hat, Seele, das nicht nur mit dem Gefühl zu tun hat, sondern einfach, dass ich vielleicht eher im körperlichen Raum zeigen kann, ist eine Mischung von Geist und Leib. Aber wo es rein leiblich ist, auch das soll geheiligt werden. Der Leib ist nicht wiedergeboren, nur der innere Mensch. Aber der Herr kann den Leib dennoch gebrauchen. Er soll in den Dienst des Herrn gestellt werden. Und es soll organisch sein, nicht auseinandergerissen werden, nicht schizophren werden. Werde bewahrt, sodass es, das Wesen, unsträflich sei, wann der Herr kommt. Jesus Christus. Treu ist der euch Rufende. Er wird es auch tun. Eine wunderbare Verheißung. Und dann kommen Schlussgebet und noch eine Beschwörung, eine Verpflichtung, den Brief zu lesen.